Inner Smile for Outer Success, das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
Wir sind die Erschaffer dessen, wie unsere Welt aussieht. Und diese Entscheidung treffen wir jeden Morgen.
Herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Inner Smile for Outer Success Podcast in 2024. Heute habe ich die liebe Kerstin dabei. Kerstin und ich finde die Geschichte ganz spannend, wie wir uns kennengelernt haben. Die muss ich ganz kurz einmal am Anfang erzählen. Und zwar habe ich im letzten Jahr meine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung angefangen und habe mir im Sommer letzten Jahres ein Yoga-Buch gekauft zum Thema Business-Yoga. Und dann habe ich die Autorin dieses Buches, nämlich die Kerstin Linnertz, habe ich gegoogelt und habe sie auch bei Instagram gefunden. Und bei Instagram bin ich ihr gefolgt. Und dann hat mich Kerstin angeschrieben und ich war ganz aufgeregt, weil ich dachte, oh, jetzt schreibt die mich an. Und dann sind wir relativ schnell zu einem Austausch gekommen und jetzt habe ich tatsächlich den zweiten Teil meiner Yoga-Lehrerin-Ausbildung bei Kerstin absolviert. Und Kerstin und ich haben ganz schnell gemerkt, wir wollen zusammen einen Podcast aufnehmen. Liebe Kerstin, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Erzähl doch einmal gerade ganz kurz, wer bist du?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, wirklich, ne, so klein ist die Welt. Und das ist das Schöne am Internet tatsächlich, dass man sich über so viele verschiedene Wege kennenlernt. Ich finde es auch immer toll, mit Lesern meiner Bücher so in Kontakt zu sein. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Ne? Ich bin ja noch der Jahrgang aus der analogen Zeit und früher war das gar nicht so leicht. Da hat man vielleicht mal Briefe bekommen, aber jetzt finde ich das toll, so in Kontakt zu treten. Ja, wer bin ich? Oh Gott, da müssten wir jetzt 7 Podcasts aufnehmen. Wie sagt man so schön, verschiedene Karrieren bereits in meinem Leben gemacht. Es gibt Leute, die sagen, das, was du in einem Leben machst, da brauchen andere mehrere Leben für. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und baue inzwischen meine dritte Firma auf. Ich komme ursprünglich, mein ursprünglicher beruflicher Background sind die Medien. Ich komme aus dem Journalismus. Ich habe über 20 Jahre als Fernsehjournalistin, Fernsehmoderatorin gearbeitet, hatte in sehr, sehr jungen Jahren, Anfang 20, meine erste TV-Sendung, bin dadurch auf der ganzen Welt rumgekommen. Meine allererste Sendung, das war die allererste Sendung der Welt, die analoges TV mit dem Internet verbunden hat. Wir waren tatsächlich 1998 das allererste TV-Format in Europa mit NBC Giga damals, das werden einige noch gut kennen, das wirklich diesen direkten Kontakt mit den Zuschauern über einen Online-Chat hergestellt hat. Das, was heute selbstverständlich ist, war damals eine kleine Revolution. Wir haben dann den Grimme-Preis dafür bekommen. Wir sind in Amerika bemerkt worden und so weiter und so fort. Und das hat mich natürlich mit Anfang 20 in eine Welt katapultiert, muss man wirklich sagen, von einem kleinen Dorf kommend. Ja, ich bin wirklich auf dem Lande aufgewachsen, in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen. Und ich wurde dann mit einer Geschwindigkeit von 400 Kilometern pro Stunde in eine Welt katapultiert, die mich sehr durcheinander gewirbelt hat. Ja, da war auf einmal eine riesengroße öffentliche Aufmerksamkeit, da war wahnsinnig viel Geld involviert, es kamen Angebote von allen Seiten. Ich habe nach dieser ersten Sendung eine Reisesendung moderiert, dann bin ich nach Berlin geholt worden, habe ein Vorzeige-Pre-Primetime-Format für Sat.1 moderiert namens Blitz. Da war ich damals die jüngste Boulevard-Moderatorin Deutschlands mit 7 Millionen Zuschauern pro Tag. Dann gab es noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Geld. Und das hat mich damals sehr, sehr durcheinander gewirbelt, weil ich natürlich mit Mitte 20 ist man nicht wirklich gefestigt. Ich hatte auch keinen familiären Rückhalt, ja, der mich da irgendwie gestärkt hätte. Und das hat mich für eine kurze Zeit so ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Ja, dieses Klischee Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das habe ich alles miterlebt. Und zumindest die letzten beiden Punkte. Und Gott sei Dank, das ist ja auch das, was ich besonders in meinem ersten Buch geteilt habe, hatte ich schon Yoga in meinem Leben. Ich habe auch in sehr jungen Jahren, mit 14 nämlich, damals gab es in der Öffentlichkeit überhaupt noch gar kein Yoga, ja, habe ich durch einen interessanten Zufall, der rückblickend keiner war, Berührung mit Yoga bekommen. Und ich sage, ohne da wirklich zu übertreiben, rückblickend, dass mir Yoga wirklich mein Leben gerettet hat. Das war so mein Anker, den ich hatte in diesem wilden Rollercoaster, in dieser Achterbahnfahrt, in der jeder was von dir will und jeder dir was geben will und jeder an deiner Seite sein möchte und du gar nicht weißt, wer ist wirklich an mir als Mensch interessiert oder nur an dieser Rolle, worunter sehr viele Menschen in der Öffentlichkeit leiden, die es aber nicht öffentlich teilen. Ja, die Medienwelt ist wirklich sehr, sehr oft eine Scheinwelt. Diese Fassade, die nach außen erhalten wird, die sieht hinter den Kulissen sehr oft anders aus. Deswegen greifen da so viele Menschen zu Drogen. Deswegen sind so viele Menschen psychisch angeschlagen. Und irgendwann hört man dann, ich hatte einen Burnout, ich hatte Depressionen. Ja, aber nach außen hin wird funktioniert. Und ich hatte Gott sei Dank das Yoga als Anker in dieser Zeit und habe dann irgendwann die Reißleine gezogen. Ja, also in einer Zeit, in der ich wahnsinnig viel Geld verdient habe und alle gesagt haben, diese Frau wird eine wahnsinnige Karriere machen, habe ich gesagt, das kann aber nicht alles sein. Denn ich habe Gott sei Dank Yoga, ich sag mal, von der richtigen Seite kennengelernt, ja, nicht als reine Gymnastik. Damals gab es auch Gott sei Dank noch nicht dieses Instagram-Yoga, ich stelle mich in einem Bikini vor einen Wasserfall, ja, so wie das heute manchmal dargestellt wird, sondern ich bin bei Shivananda-Yoga gelandet. Das ist dir ein Begriff für die Zuhörer, die das nicht kennen. Das ist eine Art des Yoga, die sich auch sehr mit dem spirituellen, mit dem philosophischen Teil befasst. Und ich habe somit, Gott sei Dank, dann mit Mitte 20 die Advaita Vedanta-Philosophie kennengelernt, wo es auch darum geht, wie kümmerst du dich um dein Inneres? Da habe ich irgendwann gemerkt, das ist hier ein solcher Clash, dieses Leben, das ich im Außen lebe und das, was ich eigentlich möchte, dass ich die Reißleine gezogen habe, habe dann meinen damaligen Vertrag beendet und habe mir ein einjähriges Sabbatical gegönnt. Ich wollte eine Auszeit nehmen. In dieser Auszeit bin ich dann losgereist, erstmal durch Europa, nach Amerika und dann schlussendlich nach Indien. Logisch, weil ich schon sehr lange Yoga machte, wollte ich zum Ursprung des Yoga. Und das muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen abkürzen, denn aus diesem einen Jahr wurden dann 7 Jahre, die ich einen Zweitwohnsitz in Indien hatte. Ich habe dort dann ein Yoga-Resort geleitet, wo ich in die Geschäftsführung mit eingestiegen bin. Ich habe dort meine ersten Yogalehrerausbildungen gemacht, nie mit der Intention zu unterrichten, sondern wirklich, um so tief in dieses Thema einzutauchen, was mir mein Leben gerettet hat. Ich habe gemerkt, das ist das, was mir hier Stabilität gibt. Ich habe dort zum ersten Mal Dinge wie Vertrauen, Disziplin, Routine, Sicherheit, Halt kennengelernt. Alles Dinge, die ich in meinem jungen Leben als Kind nie mitgegeben bekommen habe. Und das war mein Anker und ich bin dann sehr, sehr, sehr tief dort reingetaucht. Ja, also wirklich wie so ein Pendel aus dem einen Extrem erstmal in das andere. So ist das bei Menschen, die mit wenig Stabilität aufwachsen. Die haben einen Hang zu Extremen. Und nach dieser sehr, sehr, sehr intensiven Zeit in Indien, ich habe in Ashrams gelebt, habe auch mal ein Jahr lang Brahmacharya gelebt, also wirklich zölibatär, ohne alles, ohne Sex, ohne Drogen, ohne Alkohol, habe mich komplett innerlich und äußerlich gereinigt. Das hat mir sehr, sehr, sehr große Klarheit gebracht, inklusive wirklich das, was man im Yoga Erleuchtungsmomente nennt. Und von dort habe ich dann die Entscheidung getroffen oder treffen müssen, bleibe ich jetzt komplett hier, werde ich Nonne im Ashram und lebe ich ein zölibatäres Leben, wo mir dann mein Lehrer gesagt hat, nein, das ist nicht dein Dharma, dein Lebenszweck, sondern du gehst bitte zurück nach Deutschland und du teilst das. Ja, und so ist tatsächlich mein erstes Buch entstanden. Bin zurück nach Deutschland gegangen, habe ein Angebot bekommen von einem sehr, sehr großen Verlag in Deutschland, habe mein erstes Buch verfasst. Das war tatsächlich das erste Buch in Deutschland, das sich auch mit der Spiritualität, mit dem Hintergrund des Yoga sehr stark auseinandergefasst hat, gleichzeitig aber diesen modernen Approach hatte. Ja, also ich bin ein moderner Mensch, ich habe in der Medienwelt sehr, sehr öffentlich gelebt und habe aus dieser Sichtweise formuliert, wie wichtig es ist, dass man auch als sehr beschäftigter, moderner Mensch sich um seine Seele kümmert, sich um sein Inneres kümmert, wenn man nicht krank werden möchte. Ja. Und dieses Buch ist dann zu einem Bestseller geworden. Das hat dann dieses Thema Yoga in der Öffentlichkeit nochmal ganz, ganz anders präsentiert. Ich wurde dann auf einmal an roten Teppichen über das Thema Yoga befragt, was früher ja nie öffentlich diskutiert wurde. Und bin dann damit auch offener umgegangen, bin auch mit meiner eigenen Geschichte offener umgegangen und habe eben nicht mehr diese Fake-Fassade gehalten. Ja, und aus dieser ganzen Zeit heraus ist dann, weil ich angefangen habe zu unterrichten, es kamen immer mehr Leute zu mir, die gesagt haben, du, wir möchten nicht immer nach Indien in dein Resort kommen, um mit dir Yoga zu machen, mach das doch mal in Europa. So ist dann meine Firma Be Better Yoga entstanden, weil ich dann in Europa angefangen habe, Retreats zu unterrichten. Dann kam mein Lehrer aus Indien nach Europa. Wir haben hier die ersten Ausbildungen geleitet. Und ich bin dann völlig organisch, ohne das jedes Mal geplant oder geplant zu haben, ohne Businessplan, ja, bin ich da reingerutscht. Das hat sehr großen Anklang gefunden. Und inzwischen, da spule ich jetzt einige Jahre vor, ja, wir reden da von über 15 Jahren, die ich das sehr erfolgreich getan habe, durch die Pandemie, wie bei so vielen, als man nicht reisen durfte, als alle Hotels geschlossen waren, als du keine Gruppen unterrichten durftest, es gab keine Bühnenshows und so weiter. Also bei mir sind sozusagen alle Businesses eingefroren worden. Und in dieser Zeit habe ich dann für mich die Online-Arbeit entdeckt. Mhm. Ja, ich habe dann unsere Yogalehrerausbildung habe ich als Online-Format produzieren lassen, mithilfe einer Firma, die darauf spezialisiert ist. Und aus dieser Zeit, als ich dann one-on-one mit den Menschen zu tun hatte, so wie du das ja auch kennst aus unseren Trainings, habe ich gemerkt, die öffnen sich so dermaßen. Ich hatte zwischenzeitlich auch Coaching-Ausbildungen gemacht, auch wieder nur für mich selber, ja, um die menschliche Psyche tief zu verstehen, für Recherche, für mein zweites Buch Business Yoga, was du kennst, wo ich sehr stark mich mit Neurowissenschaftlern auseinandergesetzt habe, die mentale Wirkung des Yoga, ja, die Stressresilienzarbeit und so weiter, habe ich gemerkt, die Menschen öffnen sich mir, die haben Sorgen, die haben Fragen und ich kann denen tatsächlich helfen mit diesen 25 Jahren Erfahrung aus dem Fakt heraus, dass ich selber mein eigenes Burnout geheilt habe und mein Leben um 180 Grad umgedreht habe, aus diesem Tumult, aus dieser Achterbahn in diese ruhige Mitte gekommen bin. Und daraus ist dann schlussendlich meine Firma Be Better Coaching entstanden, auf die ich jetzt einen sehr starken Fokus lege und mit der ich jetzt das große Privileg habe, dadurch, dass ich Online-Arbeit gelernt habe, weltweit Frauen zu unterstützen, ja, die sehr stark gefordert sind, die auch ein Leben mit sehr viel Druck haben, sei es, weil sie Führungskräfte sind, sei es, weil sie Familie und Beruf balancieren müssen und so weiter. Und auch das ist wieder völlig organisch entstanden. Ja, das ist nicht am Reißbrett entworfen worden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema meines Lebens, dass die Dinge wirklich organisch entstehen und dadurch aber auch so authentisch sind. Das höre ich oft, dass die Leute sagen, man spürt das bei dir, dass du authentisch bist. Ich habe noch nie etwas geteilt, das ich nicht selber erfahren habe. Mhm. Ja, also alles, was ich teile, alles, was ich sage, kommt aus einer tiefen, intrinsischen Erfahrung. Alle Werkzeuge, die ich unterrichte, haben mich selber geheilt, haben mir selber geholfen, machen mich selber stärker und resilienter. Und das ist auch eine tiefe Überzeugung von mir, ne? Dass ich wirklich Dinge authentisch teile. Ja, das ist in a nutshell, wer ich bin.
Total spannend. Du hast ja direkt am Anfang gesagt, du wirst öfter gefragt, wie machst du das, was andere in 7 Leben machen? Wie machst du das in einem Leben? Also ich finde, da kriegt man jetzt schon mal einen total guten Eindruck. Wenn man oder wenn ich das auch so höre, mir wird das auch oft gesagt, wann machst du das eigentlich alles? Finde ich das immer schwierig zu beschreiben, weil es für mich irgendwie immer so völlig logisch ist. Und ich glaube, einfach auch so zum Beispiel auch meiner Natur irgendwie entspricht. Was würdest du denn aber sagen, wenn das jetzt die Hörenden so hören, dann kann das ja auch Angst machen. Dann kann das ja auch so ein bisschen, ja gut, okay, die schafft das, aber das würde ich ja niemals schaffen. Hast du da vielleicht aus deiner Erfahrung heraus vielleicht so einen Tipp an die Hörenden, wie kann ich denn mit sowas anfangen? Also also du hast ja ein ganz extremes Vertrauen auch, ne? Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, das finde ich auch sehr spannend, aber wo starte ich, wenn ich irgendwie so gerade merke, ich bin eigentlich total erschöpft und es ist mir alles viel zu viel und wo kann ich da wirklich einen Startschuss legen?
Ja, super Frage. Und wichtig ist, dass wir, entschuldige, wichtig ist, dass wir bei uns selber starten. Ja, das ist wirklich dieses, auch ein Phänomen natürlich der modernen Welt, ne? Durch Dinge wie Social Media wird so viel nach außen, nach links und rechts geschaut. Und es gibt so viele Situationen und Quellen, die uns von uns wegziehen. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu vergleichen, ja, zu schauen, oh Gott, ja, die schafft das alles so toll und die hat scheinbar immer so viel Kraft, das schüchtert viele Menschen ein und aus diesem, ich sag mal, negativen Vergleichen heraus, ja, wenn da wirklich so ein Filter ist, der das Ganze negativ bewertet, weil man vielleicht so geprägt wurde, weil man vielleicht nicht mit viel Selbstvertrauen und mit viel Ermutigung aufgezogen wurde. Ja, es gibt immer eine Ursache für einen bestimmten Filter, die der Geist hat. Menschen, die in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo immer gesagt wurde, Chaka, du schaffst das, die haben einen anderen Filter als jemand, der gesagt hat, ach, aus dir wird eh nichts. Ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich sage immer, ich bin der lebende Beweis dafür, egal wie dein Upbringing war, egal was dein Umfeld dir in deiner Kindheit und Jugend gesagt hat, und das ist kein Klischee, das ich hier bediene, das ist wirklich Psychologie, ja, das ist Wissenschaft. Wenn dir lange genug gesagt wird, dass du etwas nicht schaffen kannst, dann glaubt dein Geist das irgendwann und dann ist das deine Realität. Und ich sehe das in meiner Coaching-Arbeit, dass insbesondere Frauen, die mit einem Mindset aufgezogen wurden, sei nicht so laut, sei das liebe Mädchen, du wirst das eh nicht schaffen, hab nicht zu hohe Ziele, lass das, das ist ein Männerjob und so weiter und so fort. Das ist viel, viel häufiger, als man denkt, der Fall. Mhm. Ja? Deren Selbstvertrauen und deren Selbstbewusstsein ist erstmal nicht so stark ausgeprägt. Die gute Nachricht ist aber, man kann das trainieren, man kann das auch nachträglich erlangen, ja, wenn man wirklich daran arbeitet. Und wenn jetzt jemand, so wie du es gerade in deiner Frage formuliert hast, denkt, oh Gott, ich bin so erschöpft und ich werde das niemals schaffen können wie diese Powerfrauen, dann möchte ich jemandem sagen, doch, wenn du das möchtest, dann kannst du alles verändern. Ja, ich war auch nicht immer eine Powerfrau. Ich war ein unsicheres, junges Mädchen, dem gesagt würde, du wirst nie was aus deinem Leben machen. Das war mein Upbringing. Und ich habe irgendwann aus diesem Schmerz heraus, während dieser Zeit des Burnouts, ja, habe ich gesagt, okay, now watch me. Ich werde es euch zeigen. Da kam natürlich auch so ein bisschen Trotz rein. Und das ist eine Art und Weise, das zu aktivieren, wirklich bei sich selber zu schauen, wie fühle ich mich gerade? Was ist der Grund, warum ich denke, ich kann das nicht schaffen? Ja, wirklich mit so einem kleinen Abstand zu gucken, ist das wirklich Realität oder ist das nur der Filter, den ich gerade habe? Und dann schaue ich zum Beispiel in meiner Coaching-Arbeit, wenn jetzt eine Frau völlig erschöpft ist, weil sie sich vielleicht um Beruf und Familie gleichzeitig kümmert, weil sie vielleicht permanent Schlafmangel hat, ja, weil sie sich vielleicht zuerst um die Kinder, dann um den Ehemann, dann um die Freunde kümmert und dann erst um sich, dann gilt es erstmal, dieser Person, und manchmal muss man auch Erwachsenen Dinge beizubringen, Methoden, Techniken und auch vor allem ein Mindset beizubringen, wie sie es schafft, sich um sich selber zu kümmern, damit sie sich selber in eine Verfassung bringt, in der sie in der Lage ist, die Dinge zu schaffen. Mhm. Ja? Und es gilt also immer, sich erstmal um sich selber zu kümmern. Es geht darum, dass wir uns selber in das Individuum transformieren, das dann in der Lage ist, sich vielleicht besser um die anderen zu kümmern, sich vielleicht besser um den Job zu kümmern, vielleicht eine zweite Karriere aufzubauen, vielleicht eine Yogalehrerausbildung zu machen, neben dem anderen Job nebenher, so wie du das machst, so wie viele Frauen das machen, mit denen ich arbeite, ja, und dann so paradox das erstmal klingt, aber eine zusätzliche Quelle der Kraft zu entwickeln, weil sie es nämlich schafft, sich selber zu nähren. Ja, viele Menschen vergessen es, sich selber zu nähren. Und wie gesagt, die moderne westliche Lebensweise, die verführt uns permanent dazu, uns nicht wirklich selber zu nähren. Ja, es wird uns impliziert, wenn du viel konsumierst, wenn du dieses Produkt kaufst, wenn du viel isst, am besten ungesunde Sachen isst, dann geht's dir besser. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, uns selber wirklich zu nähren, uns körperlich und mental und emotional in eine hohe Frequenz zu bringen, denn das ist es, worum es geht. Menschen, die sehr viel schaffen, die schwingen auf einer höheren Frequenz. Mhm. Ja, weil sie gesünder sind, weil sie sich vielleicht besser ernähren, weil sie wissen, wie man sich wirklich erholt nach stressigen Phasen. Und das gilt es erstmal zu etablieren und da braucht keiner Angst vorzuhaben. Ja, man denkt immer, Gott, das ist so schwer, ist es aber gar nicht, man muss nur wissen, wie. Und dafür gibt's ja dann Menschen wie dich und mich, ja, die solche Dinge unterrichten. Und man darf einfach bei sich selber genauer hinschauen und braucht da keine Angst vorzuhaben.
Ja, also definitiv, dass die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, echt erstmal so auf dieses sich auf sich selber zu gucken. Ich finde es immer schwierig, wenn mich auch jemand da so fragt, woher ich dieses Vertrauen nehme. Und vielleicht können wir da auch nochmal auf dieses Thema Vertrauen nochmal ein bisschen näher eingehen. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, bei dir war es auch so ein innerer Entschluss. Ich kümmere mich jetzt um mich selber, ein bisschen trotz Reaktion. Mittlerweile, du sagst, du baust jetzt gerade deine dritte Firma auf. Für Menschen, für die das so ein bisschen abstrakt ist, die auch vielleicht viele negative Glaubenssätze in sich haben, woher nimmst du dieses Vertrauen und wie kann man da vielleicht auch nochmal einen Anfang hinbekommen, zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass das alles funktionieren wird und dass ich es schaffen kann, wirklich in diese höhere Frequenz zu kommen, dass es mir gut geht?
Mhm. Auch das ist tatsächlich ein Entschluss. Ja? Mhm. Wir treffen ja jeden Tag, jeden Morgen trifft jeder von uns die Entscheidung, ja, wofür er sich entscheidet, wofür er denkt oder wofür er brennt, ja, ob wir uns für das Negative oder für das Positive entscheiden, ob wir vertrauen oder misstrauen. Das ist jeden Tag eine Entscheidung. Die ist bei Menschen, die sich damit vielleicht noch nie bewusst auseinandergesetzt haben. Ja, wie du gerade gesagt hast, für manche ist das abstrakt. Wenn man sich, wie ich, seit 25 Jahren mit dem menschlichen Geist auseinandersetzt, sich philosophisch, spirituell und so weiter sehr, sehr stark mit den Themen auseinandergesetzt hat, dann ist das irgendwann selbstverständlich. Dann ist das glasklar. Aber für jemanden, der noch komplett verhaftet ist in dieser Welt, die eben nicht nach innen schaut, ja, die uns so sehr nach außen zieht, und du hast gerade die negativen Glaubenssätze angesprochen, da ist noch ein sehr starker Filter über dem Geist. Na, das kann zum Beispiel ein Filter sein wie so eine Opferhaltung. Warum passiert das immer mir? Warum habe ich immer so viel Pech? Warum sind zu mir alle so unfreundlich? Das ist eine Opferhaltung, das ist gar nicht verurteilend gemeint, sondern auch die hat ihren Ursprung. Beim Upbringing meistens, ja, weil in der Vergangenheit Dinge passiert sind, die den Geist dazu gebracht haben, in diese Rolle des Selbstmitleids zu gehen. Ja, ganz andere sehr, sehr häufige Rolle ist die der Schuldzuweisung. Oh, was hat der denn jetzt schon wieder gemacht? Meine Güte, der geht mir so auf den Nerv. Und wegen dem ist mir jetzt das passiert. Und weil der das gemacht hat, bam, 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 wieder nach außen. Ja, anstatt nach innen hinzuschauen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, nicht mehr nach außen zu schauen und nicht mehr in dieses Selbstmitleid zu gehen, oh, warum hatte ich so eine schreckliche Kindheit und warum habe ich so viel schwerer als andere oder in diese Wut, warum macht der das, sondern wirklich zu schauen, was ist jetzt hier meine Möglichkeit? Wie kann ich damit umgehen? Denn wir werden nie die Menschen im Außen ändern. Wir können nur uns selber ändern. Das ist das Einzige, was wir wirklich ändern können. Uns selber. Ja. Und in dem Moment, wo ich bewusst entscheide, wie reagiere ich auf eine Situation? Wie reagiere ich darauf, wenn mir Unrecht getan wird? Gehe ich in Wut, gehe ich in Selbstmitleid oder sage ich, okay, du hast mich jetzt so und so behandelt, aber nichtsdestotrotz bleibe ich bei meinem Entschluss, dass es mir gut gehen darf. Ich lasse mich nicht von der Aktion oder Reaktion oder dessen, wie andere Menschen mit mir umgehen, lasse ich mich nicht von meinem Glück wegziehen und ich bleibe auf meinem Weg. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und das verfolge ich. Ja, und das ist so ein bisschen, ich sage das immer meinen Coaching-Klientinnen, ihr dürft euch so eine kleine Schicht Teflon zulegen, ja, dass bestimmte Dinge einfach an euch abgleiten. Und das hat nichts damit zu tun, dass man zum Egozentriker wird und egoistisch und einem der Rest der Welt egal ist. Wieder im Gegenteil, es geht darum, dass man sein eigenes Inneres und seine Kraft so sehr schützt, dass man eben nicht so anfällig ist von diesen Einflüssen von außen. Und da kommt jetzt das Vertrauen ins Spiel. Wenn wir es geschafft haben, und das ist natürlich ein Weg, das passiert nicht an einem Wochenendkurs, das ist ein Entschluss und das kann auch manchmal anstrengend sein, je nachdem, was man zu verarbeiten hat und wie intensiv der Start ins Leben war. Ja? Wenn ich aber das lange genug gemacht habe und diesen Muskel, der Geist, den trainiere ich wie einen Muskel, wenn ich lange genug ins Gym gehe und meine Muskeln trainiert habe, dann werden die irgendwann stärker, dann verändern die sich. Und genauso funktioniert der Geist. Habe ich das oft genug wiederholt? Veränderung im Geist findet statt durch Wiederholung. Regelmäßige, dauerhafte Wiederholung. Habe ich das etabliert? Dann habe ich das Vertrauen in mich selber, dass mich bestimmte Einflüsse im Außen vielleicht kurz shaken, aber nicht mehr aus der Bahn werfen werden. Und dann entsteht ein Vertrauen. Und wenn man jetzt spirituell drauf schauen möchte, ja, oder für Menschen, die eher aus der linken Gehirnhälfte operieren und die vielleicht mit spiritueller Sprache nichts anfangen können, aber dann entsteht auch ein Vertrauen in das Schicksal, wie man es nennen möchte, wie auch immer, ja, die höhere Kraft, wie auch immer man es bezeichnet, das ist völlig egal. Es entsteht ein Vertrauen darin, dass wir das Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das ist damit gemeint, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Wir sind nicht Opfer unserer Umstände, sondern wir sind die Kreateure. Wir sind die Erschaffer dessen, wie unsere Welt aussieht. Und diese Entscheidung treffen wir jeden Morgen. Die treffen wir jeden Morgen. Stehe ich 5 Minuten früher auf, mache meine Atemübungen, um mehr Sauerstoff im Körper zu haben und strahlender und fitter in den Tag zu gehen. Ja, oder snooze ich 4-mal und trinke dann 5 Tassen Kaffee ja, und habe Herzrasen und bin unkonzentriert. Ernähre ich mich gut, ja, und bringe ich meinen Körper in einen gesunden Zustand und fühle mich fit und produktiv und wach und schlafe besser, oder stopfe ich mich mit Müll voll, ganz übertrieben formuliert, und fühle mich schlapp und breiig und schlafe schlecht und so weiter und so fort. Die Beispiele sind endlos und das ist eine Entscheidung, die wir in jeder Minute unseres Lebens treffen. Es mag jetzt für manche so ein bisschen abschreckend wirken. Ja, Disziplin ist ja unsexy in der Wahrnehmung, aber tatsächlich ist auch das eine Entscheidung. Wie schön, so einfach kann man es ausdrücken, wie schön möchte ich, dass mein Leben ist. Ja. Und das Leben fühlt sich einfach besser an, wenn wir gesund sind. Und das ist komplett unsere eigene Entscheidung.
Ja. Ja, also definitiv. Und ich finde, auch wenn man diese Entscheidung getroffen hat und einmal damit angefangen hat, dann wird es ja auch immer leichter. Also das war bei mir auch so, als ich Mutter geworden bin, erstmal sich da zu sortieren und mit Job, und ich habe immer viel gearbeitet und auf einmal kommt ein zweiter Job quasi dazu, der total viel Zeit abverlangt, und ich habe auch immer gesagt, ich habe da gar keine Zeit für. Ich habe doch gar keine Zeit dafür, regelmäßig Yoga zu machen. Ich kann keinen Sport mehr machen, habe mich aber irgendwann so unwohl auch irgendwie in mir gefühlt. Und habe dann diese Coaching-Ausbildung gemacht, wo das dann auch nochmal ganz klar wurde durch diese Routine, die du gerade genannt hast. Wenn ich da einmal drin bin, dann wird es leicht werden. Und dann habe ich vor 1,5 Jahren, ich habe auch schon mit 17 angefangen, Yoga zu machen, und dann mal mehr, mal weniger, wie es so gepasst hat. Und als ich dann vor 1,5 Jahren angefangen habe, jeden Tag mein Yoga zu machen, Und ich bin in Urlaub gefahren und habe 21 Tage am Stück, weil wir 3 Wochen unterwegs waren, jeden Tag mit einer Viertelstunde Yoga angefangen. Und mittlerweile ist das für mich völligst normal. Und es ist auch so, dass das mittlerweile ist es mehr als eine Viertelstunde, eine halbe, Dreiviertelstunde. Und manchmal denke ich mir so, ach, du könntest ja doch noch weitermachen. Und diese Zeit fehlt mir aber gar nicht, sondern sie gibt mir eigentlich viel, viel mehr Zeit, was du auch eben sagtest, viel klarer in den Tag zu starten, viel fokussierter und wirklich dann auch zu sagen, ah, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade wichtig, worauf fokussiere ich mich? Und das können sich viele auch immer nicht vorstellen, denn ich sage auch immer, fang mit 3 Minuten an. Fang mit 3 Minuten an, sei es eine Atemübung zu machen oder sonst irgendwas, wo du merkst, dass es dir gut tut, weil das andere kommt von alleine irgendwie dazu, ne?
Absolut, absolut. Du hast jetzt gerade so viele tolle Punkte angesprochen. dieses Thema Mutter, ja, das möchte ich ganz kurz ankratzen. Es ist ja heute am Tag, wo wir den Podcast aufzeichnen, ist ja der Weltfrauentag. Also erstmal glücklichen Weltfrauentag an alle Frauen draußen. Und don't get me wrong, ich liebe Männer. Ich hatte noch nie ein Problem mit Männern und ich hatte auch nie Nachteile im Beruf, weil ich eine Frau bin. Da gibt's natürlich ganz, ganz, ganz andere Situationen und ganz andere Geschichten. Aber nichtsdestotrotz, allein das, was du eben angesprochen hast, dieses Thema, eine berufstätige Mutter zu sein, das ist teilweise hardcore. Ja, und das ist teilweise, das können sich Frauen ohne Kinder nicht vorstellen. Und das ist kein No-Shaming hier, überhaupt nicht. Und das soll auch nicht, niemand ist besser oder schlechter, aber es ist eine 24-stündige Herausforderung in dem Moment, wo du ein Kind bekommst. Insbesondere, wenn vielleicht das soziale Umfeld nicht ein riesengroßes Netzwerk mit sich bringt. Ja, ich bin zum Beispiel alleinerziehende Mutter, es gibt keine Großeltern. Das heißt, ich mache eine 7 Tage, 24 Stunden die Woche Duty. Ja, und allein dieser Fakt, wenn du ein kleines Baby hast, wenig schläfst, weil das Baby vielleicht gerade zahnt, weil du vielleicht alle 2 Stunden stillen musst. Und dann mit 4 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden Schlaf morgens dennoch deinen Job zu erledigen hast. Ja. Es ist eine heftige Herausforderung. Und das ist etwas, das ich von, und es zieht sich hindurch. Ja, es kommt dann irgendwann, ist die Schule dran, dann musst du jeden Morgen früh aufstehen, egal ob das Kind krank gewesen ist in der Nacht und so weiter und so fort. Es gibt so viele Schichten, um die sich Mütter zu kümmern haben, die Kindergeburtstage, die Klamotten, die zu kaufen sind, dann ist das Kind krank, dann hat es eine Rotznase, dann sind Hausaufgaben zu betreuen, es ist eigentlich schon ein Fulltime-Job. Hm. Ja. Und dann ist es aber auch selbstverständlich, dass heutzutage Mütter eben auch Vollzeit berufstätig sind. Wenn du selbstständig bist, dann bist du selbst und ständig. Das heißt, du hast im Grunde 24-Stunden-Tage, ja, und die Nächte sind dann sehr oft sehr kurz. Und dieser Herausforderung zu begegnen, das geht natürlich auch sehr viel besser, wenn du dich körperlich und mental in einen Zustand bringst, der dich resilienter macht. Mhm. Ja, das sage ich auch allen Müttern. Es ist nicht nur euer Recht, sondern quasi auch Pflicht, euch um euch selber zu kümmern. Und du hast das eben so schön gesagt. Ganz oft hört man dann, und ich kenne das von mir selber, ja, ich muss mir auch diese Inseln erkämpfen teilweise, um mich selber zu kümmern. Aber ich mache das auch und setze diese Grenzen auch meinem Kind gegenüber. Mhm. Ja, mein Kind hört auch manchmal, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag mit dir spielen oder auch an einem Feiertag muss Mami mal 1-2 Stunden arbeiten oder Mami nimmt sich jetzt mal eine halbe Stunde raus und macht ihre Atemübungen und ihr Yoga, damit ich aber in der vollen Kraft bleibe. Ja, und das ist auch wieder so ein Paradoxum, aber wenn man das einmal verstanden hat, auch das kann man umtrainieren mit Geist, das, was so viele berufstätige Mütter machen, sich selber an die hinterste Stelle stellen, weil sie es gut meinen, weil sie sich erstmal um alles und jeden kümmern möchten und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann mache ich mein Yoga. Ja, dreh es genau um. Packe das als festen Termin und du sagst es genau richtig. Diese 3 bis 15 Minuten verändern dein Energielevel. nachhaltig. Deswegen habe ich ja auch in meinem zweiten Buch, im Buch Business Yoga, weil ich das von so vielen Businessmenschen, Männern wie Frauen, die ich gecoacht habe, immer mitbekommen habe, dieses, ich habe keine Zeit. Da habe ich irgendwann gesagt, diese Entschuldigung, ich habe keine Zeit, möchte ich nicht mehr gelten lassen, und habe dann diese verschiedenen Sequenzen entwickelt, die ja schon mit Übungen, die 3 Minuten dauern, anfangen. Ja, die kann man am Schreibtisch machen, die kann man im Auto machen, auf dem Weg zur Arbeit, sodass wir an unserem Energielevel arbeiten und eben nicht uns selber gegenüber diese Ausrede nutzen, ich habe keine Zeit, mich um mich selber zu kümmern. Mhm. Wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich nicht mehr am Ende der Woche total erschöpft sein will und dass ich mich einfach nur durchs Leben schleppe, wie es wirklich, wirklich erschreckend viele Menschen tun, sondern dass ich es mir erlaube, dass ich auch Freude am Leben habe. Auch wenn ich mich um Menschen und Berufe und Firmen und so weiter zu kümmern habe, dann kann man das machen. Man muss einfach nur wissen, wie. Und wie du auch schön gesagt hast, du hast die 21 Tage angesprochen. Das ist ja so ein Richtwert. Ja, natürlich schwankt das. Es gibt bei Menschen, da dauert es ein bisschen länger, manche geht es ein bisschen schneller. Aber man sagt, nach ungefähr 21 Tagen, das ist ganz spannend, neurowissenschaftlich, kann man die Synapsen im Gehirn, die Informationsübertragung, anders verschalten. Das ist der sogenannte Lerneffekt. Ja? Das heißt, wenn ich etwas 21 Tage am Stück regelmäßig mache, dann findet ein Umlernen im Gehirn statt. Und wenn du zum Beispiel eine körperliche Routine, eine Atemtechnik, eine kleine Achtsamkeitsübung, eine Meditation 21 Tage am Stück, am besten zur gleichen Uhrzeit, regelmäßig anwendest, dann wird das in einem anderen Areal deines Gehirns abgespeichert. Es wird also gelernt als etwas, das zu deiner Natur gehört im Gehirn. Und es bedarf nicht mehr so viel Energie, sich zu dieser Handlung zu bringen, so wie beim Zähneputzen, ja, das ist selbstverständlich. Du denkst nicht mehr drüber nach rauf, runter. Und beim Autofahren denkst du nicht rechter Fuß, linker Fuß, sondern das sind automatisierte Vorgänge. Und genau so kann ich auch diese Mini-Routinen, die mein Energielevel erhöhen im Alltag, in einem anderen Areal meines Gehirns ablegen. Und dann passiert das, was du eben so schön beschrieben hast. Dann denkst du nach einer Viertelstunde Yoga oder Atemtechniken, oh, jetzt könnte ich eigentlich noch länger weitermachen, weil es einfach zu deiner zweiten Natur wird. Ja, und es ist so wichtig, dass Menschen das verstehen. Ich spreche ja da immer gerne von diesem gesunden Egoismus. Sich um sich selber zu kümmern, heißt nicht, dass wir egoistisch sind. Grenzen zu setzen heißt nicht, dass uns unsere Mitmenschen egal sind, sondern wir schützen die Energie, die wir dann später mit den anderen teilen können, im Job oder im privaten Leben.
Total. Gerade du hast ja nochmal dieses Thema auch Grenzen setzen. Das ist es ja auch wirklich, ne, zu sagen, wo du gerade eben sagtest, dich bewusst zu entscheiden, ich drehe das jetzt um. Ich setze mich erstmal an erster Stelle. Und gerade für Mütter auch dieses Thema, sich an erster Stelle zu setzen, das zu lernen, damit auch letztendlich geht es ja auch darum, es gibt ja so einen schönen Spruch von Astrid Lindgren, da erzieht man und am Ende machen sie einem doch alles nach. Und das ist wirklich was, wo ich dann auch gedacht habe, als ich diesen Spruch gelesen habe, okay, kümmere, wenn ich mich selbst um mich gut kümmere und wenn ich auch klare Grenzen setze, dann lernt mein Kind auch selbst Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht, nein, ich möchte es so, und auch reinzuspüren, was tut mir eigentlich gut. Und das finde ich total spannend, weil mein Sohn ist jetzt 4,5 und als ich damit angefangen habe, war er 3 und er hat das am Anfang nicht so richtig verstanden. Jetzt steht da jeden Morgen Mama auf dieser Yogamatte und fand das irgendwie blöd, dass ich nicht direkt Zeit für ihn hatte. Mittlerweile ist das für ihn selbstverständlich. Wenn ich auf dieser Yogamatte bin, dann ist Ruhe, dann beschäftigt er sich für sich selber. Ganz oft kommt er dann zum Schluss, wenn ich da auch nochmal sitze und meditiere, zu mir und setzt sich so auf meinen Schoß drauf und genießt es dann einfach auch, glaube ich, so diese Energie aufzunehmen. Aber es ist einfach mittlerweile total selbstverständlich für ihn geworden. Und für mich war das aber auch am Anfang erstmal, sich das so zu diese Entscheidung zu treffen und zu denken, wenn ich jetzt diese Grenze setze, denken ja viele so, dann verletze ich jemand anders. Nein, es ist ein Ja für mich und es bedeutet aber auch, dass es gleichzeitig auch anderen dadurch besser gehen kann, wenn ich für mich einstehe. Ne?
Absolut, absolut. Ich liebe es, dieses Zitat, was du gerade gesagt hast. Love it, love it, love it. Toll. Und ja, und das ist tatsächlich nicht nur bei Kindern der Fall. Ja, wir erziehen oder ne, erziehen ist ja in dem Fall auch der falsche Ausdruck.
Ja.
Durch unser Beispiel, leading by example, sagt man ja. Mhm. Ja, wir leiten unser gesamtes Umfeld durch unser Beispiel an. Mhm. Die Art und Weise, wie ich mich verhalte, wie ich mich ausdrücke, das, was ich zulasse, setzt die Grenzen oder eben auch nicht für mein gesamtes Umfeld. Das sehe ich oft in meinen Business-Coachings, wenn ich mit weiblichen Führungskräften zu tun habe, die damit hadern, wirklich diese Führungsrolle zu nehmen, die auch oft beinhaltet, Grenzen zu setzen, mal Nein zu sagen oder auch mal etwas strenger zu sein. Damit tun sich sehr viele weibliche Führungskräfte schwer. Und genau dieses Verständnis zu etablieren, ja, das hast du auch so schön gesagt, ein Nein zu anderen bedeutet ein Ja zu uns selber, aber auch ein Ja zu der produktiven Situation. Mhm. Wenn ich möchte, dass in meiner Firma ein Erfolg stattfindet, ja, dann gilt es, zu den unwesentlichen Dingen Nein zu sagen. Dann gilt es, Grenzen zu setzen, um eine gewisse Produktivität einzuhalten. Wenn ich möchte, dass eine gewisse Unternehmenskultur mit gewissen Umgangsformen stattfindet, dann gilt es auch hier, zu gewissen Dingen Nein zu sagen und wirklich selbstbewusst eine bestimmte Führungsrolle einzunehmen, aber eben auch hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich gebe da immer sehr gerne ein Beispiel. Ich habe mal anderthalb Jahre eine große Marketingagentur betreut hier in Berlin, die auch Coaching-Arbeit, Yoga-Arbeit, ja, regelmäßige Arbeit mit mir in Anspruch genommen haben. Und der Inhaber der Firma war bei jeder Session mit dabei. Ja, denn ich kenne auch genau die anderen Beispiele, wo dann ein großes Unternehmen sagt, wir machen jetzt mal so ein bisschen Gesundheitsprogramme für unsere Mitarbeiter. Der Boss sitzt aber in seinem Büro und kommt übel gelaunt, ja, läuft an den Mitarbeitern vorbei und belächelt eigentlich das, was da gemacht wird. Das funktioniert nicht. Und man sieht es Gott sei Dank auch, muss ich sagen, es gibt natürlich noch so diese alten Hierarchien in großen Unternehmen, wo von oben nach unten herab gearbeitet wird, aber Gott sei Dank sieht man das ja auch immer mehr aufbrechen, dass flachere Hierarchien in Unternehmen etabliert werden, weil es eben um dieses Leading by Example geht, ja, mit gutem Beispiel vorangehen und you gotta walk your talk. Du, das, was du anderen abverlangst, musst du auch selber praktizieren. Ja, und so wie du es eben gesagt hast, das, was wir als Mütter unseren Kindern zeigen, das liebe ich übrigens auch, dieses, wenn ich meinem Kind Grenzen setze und das manchmal vielleicht auch deutlich formuliere, nein, kleine Kinder haben das noch nicht, ja, ein vierjähriges Kind versteht schwerlich, warum die Mama jetzt gerade keine Zeit für ihn hat, ne, weil die wollen und die haben noch nicht dieses Individuum ist noch nicht so ausgeprägt. Da sind die Grenzen zwischen mir und dir noch verschwommen. Ja, ganz, ganz kleine Kinder sehen ja die Mutter und das Kind als ein Individuum. Mhm. Und diese Abtrennung findet ja erst im Laufe der Jahre statt, bis das Kind dann irgendwann verstanden hat, okay, da ist ich bin ein eigenständiges Individuum. Und du hast es eben so schön gesagt, wenn ein Kind sieht, dass sich ein Elternteil, die Mutter, Zeit für sich nimmt und Grenzen setzt, dann lernt es das auch für sein eigenes Leben. Genauso ist es im beruflichen Umfeld. Ja, man kann hier wirklich eine ganz andere Unternehmenskultur etablieren. Und wenn ich mein Umfeld, egal ob beruflich oder privat, regelmäßig so spiegle, dass ich sage, bis hierher und nicht weiter, das ist meine Grenze. Hier hört meine Toleranzschwelle auf, hier brauche ich meinen Raum. Dann erziehe ich mein Umfeld dahin, eben auch nur noch bestimmte Anforderungen an mich zu stellen. Ja, das mache ich zum Beispiel in der Arbeit, wenn ich Frauen im Business coache, die ein Problem haben, damit Grenzen zu setzen und denen immer mehr draufgepackt wird. Noch mehr und macht das Projekt von den anderen noch mit. Und die machen dann irgendwann den Job von vier Leuten und sind nur noch völlig überfordert. Wenn man dann trainiert, Grenzen zu setzen und ihnen beibringt, gewaltfrei zu kommunizieren, aber dennoch Grenzen zu setzen, dann sind die manchmal ganz erstaunt und sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt ein paar Mal Nein gesagt und am Anfang war das ganz komisch. Und wenn man sie dann ermutigt und sagt, hör zu, du riskierst nicht deinen Job, wenn du zu bestimmten Dingen Nein sagst. Im Gegenteil, du machst dich produktiver für die Sachen, die wirklich dein Bereich sind. Ja, dann bekomme ich zu 100% das Feedback, dass sie sagen, mein Gott, ich werde sogar mit mehr Respekt behandelt, ich bin viel produktiver, ich bin befördert worden, die Mitarbeiter lassen mich jetzt in Ruhe, mir macht die Arbeit wieder Spaß und so weiter und so fort. Hm. Ja, und Grenzen setzen ist etwas ganz Wichtiges und auch das gehört zur Selbstfürsorge und es ist was absolut Positives, wenn es auf eine gewaltfreie Art gemacht wird. Hm.
Ja, das wollte ich auch gerade mal sagen. Das ist ja auch das, was viele denken. Grenzen setzen hört sich ja erstmal so hart an. Nur es geht ja darum, das auch für sich liebevoll zu tun und einfach nur klar zu sein. Es geht ja nicht darum, hart zu sein, sondern klar zu sein. Ne? Und das finde ich auch total spannend. Das musste ich auch total lernen, Grenzen zu setzen. Ich war auch früher, ich habe total viel Energie, aber ich hatte auch immer einfach viel zu viel, was ich irgendwie gemacht habe von dem, was mir aber nicht unbedingt Energie irgendwie gebracht hat. Und das Ganze so umzuswitchen und zu sagen, okay, ich will aber mein Energielevel steigern, was soll, muss ich denn eigentlich dafür tun? Und das ist ein, finde ich auch, also es ist wirklich ein langer Weg und der wird auch, glaube ich, nie zu Ende sein. Also das ist ja auch das Spannende. Es ist immer so schön, wenn man, finde ich, anfängt oder wenn ich jetzt auch so anfange, zurückzugucken, wo ich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ja so vor 3,5, 4 Jahren angefangen habe, dann denke ich immer so, wow, da war ich schon irgendwie so begeistert. Und wenn ich jetzt so gucke, an welchem Punkt man oder wo ich jetzt so angekommen bin, ist es echt faszinierend. Und ich finde, wenn man einmal diesen Entschluss gefasst hat, diesen Weg zu gehen, dann gibt es irgendwie keinen Weg mehr so richtig zurück, sondern dann ist es eher so in Freude, wow, was wird denn in einem Jahr sein? Wo werde ich denn dastehen? Als zu sagen, ich höre da jetzt irgendwie mit auf. Nur weil das hast du auch ganz am Anfang gesagt, wichtig ist einfach auch diesen Entschluss irgendwie für sich zu fassen.
Absolut.
Ja. Achso, ich dachte, du wolltest da jetzt noch mal näher drauf eingehen. Nein, was ich noch mal so auch abschließend als Frage an dich hätte, du hast ja auch eben dein Coaching-Programm für Frauen erwähnt. Du hast eine ganz lange Geschichte schon und du hast ja auch sehr, sehr jung schon damit angefangen. Ich finde, was auch noch mal deutlich geworden ist, ist eigentlich nie zu spät, diesen Entschluss zu fassen. Also auch selbst wenn ich, keine Ahnung, was schon 50, 60 bin, kann ich diesen Entschluss noch fassen, diesen Weg zu gehen. Hast du abschließend nochmal so von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, Vertrauen, Grenzen setzen? Ich fand das auch nochmal, was du eben in der Führung, ne, Führung, andere führen oder mich selber ja auch zu führen. Hast du da noch mal ein paar abschließende Worte für die Hörenden?
Mhm. Ja, sehr gerne. Es ist, also dieses Thema, eine bewusste Entscheidung treffen. Ich glaube, darauf kann man alles runterbrechen. Ja, eine Entscheidung treffen, wie möchte ich mit mir selber umgehen? Die sollte an allererster Stelle stehen. Und zwar ganz egal, ob man die private Person meint, ob man den Inhaber eines großen Unternehmens meint, ja, welchen Anspruch habe ich an mich selber? Was für ein Mensch möchte ich sein? Möchte ich ein gesunder Mensch sein, der sein Leben genießt, der gut mit seinen Mitmenschen umgeht? Was für ein Mensch bin ich? Wie will ich mich fühlen, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, wenn ich abends in den Spiegel gucke? Und wenn man das zulässt und sich das traut, das beeinflusst schon mal ganz, ganz viel. Und wenn man dann diese Entscheidung getroffen hat, zu sagen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, denn viele Menschen belügen sich leider auch selber, ja, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin und hingucke, welche Dinge führen vielleicht dazu, dass es mir selber nicht so gut geht, dass ich nicht in einer körperlich oder mentalen gesunden Verfassung bin, dass ich nicht so toll mit meinen Mitmenschen umgehe und ich beschließe jetzt, das zu ändern, dann auch wirklich dran zu bleiben, ja, und sich auch zu trauen, durch vielleicht unangenehme oder manchmal anstrengende Phasen hindurchzugehen. Denn ein Wachsen und ein Verändern ist nicht immer nur leicht. Das ist kein Ponyhof und kein Rosenpflücken. Auch wenn uns das in der heutigen Welt manchmal suggeriert wird. Verändere dein Leben an einem Wochenendkurs. Alles easy peasy. Ja, das stimmt nicht. Manche Dinge, auch wenn Menschen das nicht gerne hören, aber manche Dinge erfordern eine gewisse Anstrengung und ein Durchhalten und ein durch unangenehme Dinge hindurchgehen. Das Loslassen von ungesunden Verhaltensweisen tut manchmal weh, ja, weil wir uns auch in der Bequemlichkeit eingerichtet haben, die aber vielleicht uns nicht hilft. Und es ist wie so ein Wachstumsschmerz bei Kindern, ja, die manchmal so Beinchenschmerzen haben, wenn sie Wachstumsschübe haben. Genauso ist es auch beim Geist. Genauso ist es, du hast die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Wenn wir diesen Entschluss fassen, dann gilt es da auch durchzuhalten. Und deswegen ist Coaching-Arbeit so hilfreich und so wertvoll. Das macht ein guter Coach. Der stülpt nicht von außen etwas drauf. Veränderung zum Besseren kann nie von außen stattfinden. Ja, ich kann mir von außen Hilfe holen, aber ein guter Coach hilft dem Individuum, sich von innen heraus zu ändern, denn nur dann kann eine nachhaltige Veränderung stattfinden. Alles, was von außen kommt, kann auch wieder von außen weggenommen werden. Aber das, was ich von innen verändere und nähere und im Innen loslasse und im Innen erlerne, das bleibt, egal wie die Umstände im Außen sind. Und das, was wir einmal gelernt haben, das können wir nicht mehr entlernen. Ja? You can never unlearn something. Du hast eben gesagt, es gibt da keinen Weg mehr zurück. Und jetzt freust du dich schon drauf, wie ist die Entwicklung. Und das ist das Schöne, wenn man wirklich in die Persönlichkeitsentwicklung geht und den Entschluss trifft. Ich darf auch als Erwachsener mich noch weiterentwickeln. Ich muss mich mit keiner Situation, die mir nicht gefällt, abfinden. Ich habe das Recht und die Fähigkeit, eine Situation zu verändern. Und wenn wir diesen Muskel in uns trainieren, dann entsteht so ein Streben nach mehr. Und ich rede hier nicht von permanenter künstlicher Selbstoptimierung und davon, dass man nicht mehr den Moment genießen darf. Ja, daraus entsteht sogar auch eine Dankbarkeit für das, was ich habe und ein Umarmen des Moments und auch mal ein Innehalten. Wenn ich weiß, ich habe trainiert, mich für die richtigen Entscheidungen zu entscheiden, ja, dann erlaube ich mir manchmal auch im Moment auszuruhen und zu sagen, ich bin jetzt mal dankbar für das, was ich habe und jetzt kann ich mal kurz Pause machen mit dem Anstrengen. Und dann gebe ich wieder Vollgas. Und dann entsteht auch was ganz Interessantes, dass nämlich Setbacks, also so Rückschläge, dass die dann gar nicht mehr als besonders negativ empfunden werden, zumindest nicht dauerhaft, sondern als Herausforderung, eine neue Möglichkeit zu wachsen. Okay, was ist jetzt hier meine Challenge? Wie kann ich mich jetzt hier weiterentwickeln? Ja, und es ist wirklich unfassbar, wie anders der Filter auf die Welt wird, wenn man einmal den Entschluss getroffen hat. Und wie du genau richtig gesagt hast, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Das ist aber was Positives, denn es ist eine Spirale nach oben und nach vorn. Ja, und das wünsche ich wirklich jedem. Du hast recht, es ist egal, wie alt man ist. Ja, ich sage immer, meine älteste Yogaschülerin hat mit 84 angefangen. Ich habe jetzt gerade eine wundervolle Frau im Coaching, die wird jetzt demnächst 60. Und sehr erfolgreiche Frau aus London, die jetzt gerade ihr ganzes Leben verändert. Und sie ist fassungslos darüber, was gerade in ihrem Leben passiert. Ihr Leben war im Außen schon gut bisher. Und jetzt sagt sie, wird's fantastisch. Ne? Sie sagt, jetzt geht's erst richtig los. Das heißt, es muss sich niemand damit abfinden, wenn er nicht zufrieden ist mit dem, wie es ist. Mhm. Ja? Und das ist eine Entscheidung. In einer Situation zu bleiben, die sich nicht gut anfühlt, auch das ist eine Entscheidung. Die können wir jeden Tag aufs Neue treffen.
Ja. Ja, und das ist wirklich, ne, wie du sagst, diesen Entschluss zu fassen, die Entscheidung. Und wie du auch eben sagtest, es gibt ja auch wirklich fantastische Möglichkeiten, sich da von außen irgendwie Hilfe zu holen. Und auch das ist ja eine Entscheidung, erstmal ein Invest in sich selbst zu tätigen und zu sagen, ich mache jetzt diesen Coaching-Kurs mit, ich mache jetzt diese Weiterbildung mit, ich mache vielleicht erstmal nur ein Wochenendseminar mit, und damit aber auch wirklich sozusagen ja auch eine Entscheidung zu treffen, ne? Also sich selbst was auch zu gönnen und zu sagen, und damit wird es mir besser gehen. Du hast dein Coaching-Programm erwähnt. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes mit aufnehmen für alle, die Interesse dafür haben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch mit dir. Ich habe das ein oder andere Mal wirklich auch nochmal so richtig Gänsehaut bekommen, wo du auch irgendwie deinen Weg am Anfang erzählt hast. Und ich finde es einfach großartig, diese Impulse in die Welt hinauszutragen. Und ich finde es auch so schön, wie du gesagt hast, dein Lehrer hat dir gesagt, nein, du gehst zurück nach Deutschland und bitte trage das in diese Welt hinein, weil ich glaube, das ist so wichtig. Und ich finde es total schön. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf das, was alles noch kommt, und bin sehr dankbar für diese Verbindung, die entstanden ist mit dir.
Vielen Dank. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Und danke für die Einladung, danke für das Teilen und auch danke für das, was du machst. Also auch du bringst natürlich ganz viel Wissen und Weisheit und Licht in die Welt. Und ich werde da ein großes Auge auf dich haben und freue mich auch sehr darüber.
Vielen Dank, Kerstin.
Du hast Lust, tiefer in deine Welt einzutauchen? Dann ist sicherlich eines von Kerstins Coaching-Programmen genau das Richtige für dich. Als Hörende meines Podcastes erhältst du spezielle Konditionen. Tritt sehr gerne mit uns in Kontakt. Alle Programme von Kerstin findest du in den Shownotes.